SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Wir haben zwei Gäste heute Vormittag in SWR 1, Leute, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit jugendlichen Straftätern beschäftigen. Da ist zum einen Felix Bader, sowas wie das Familienoberhaupt einer Knast-WG in Leonberg. Da ist zum anderen Tobias Merkle, derjenige, der als Geschäftsführer für die Organisation, in jedem Fall vermutlich auch für die Finanzen, zuständig ist. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
Dankeschön.
Wir zeichnen auf an einem Nachmittag, sitzen jetzt kurz nach 14 Uhr zusammen. Ist in Ihrer beiden beruflichen Leben heute Vormittag irgendwas Wichtiges passiert?
Also ich würde es eher als Routine bezeichnen, aber ich bin heute Morgen tatsächlich schon so um 20 vor 6 mit 4 meiner Jungs in den Wäldern Leonbergs unterwegs gewesen zum Frühsport. Sie danach zur Arbeit verfrachtet und jetzt bin ich hier.
Ist das eine Auszeichnung oder eine Qual?
Das ist eine Qual.
Ja? Warum machen Sie es?
Um Struktur einfach in deren Leben reinzukriegen. Also das werden sie auch für ihre Zeit nach dem Seehaus brauchen, dass sie eben dann rechtzeitig schaffen aufzustehen und auch mal Dinge, die unliebsam erscheinen, einfach durchzuziehen.
Wie finden die das?
Ja, erstmal naturgemäß natürlich nicht so toll. Ja. Auch die Uhrzeit dazu, die tut ihr Übriges.
Was passiert, wenn sie sich weigern?
Es gäbe Sanktionen, ja. Also das würde über verschiedene Stufen der Ermahnung gehen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und würde damit beginnen, dass man erstmal versucht, dem jungen Mann gut zuzureden. Tut er das nicht, dann macht man das ein bisschen bestimmter. Ja. Tut er das nicht, dann holt man irgendwann die anderen Jungs dazu und sagt, so, hier ist einer, der weigert sich, jetzt seid ihr dran.
Herr Merkle, wann haben Sie um wie viel Uhr Frühsport in den Wäldern Leonbergs gemacht?
Heute nicht, ich bin zurzeit befreit. Normalerweise bin ich dabei, aber ich habe gerade Bandscheibenprobleme, von dem her setze ich gerade aus.
Sie sind normalerweise dabei?
Mhm.
Warum?
Gut, ich muss ja auch Vorbild sein und deswegen, wenn ich es von anderen verlange, muss ich es auch mir selber abverlangen, obwohl Frühsport jetzt nicht unbedingt mein Lieblingssport ist oder Joggen auch nicht. Aber es tut mir auch gut und gleichzeitig bin ich damit Vorbild.
Was haben Sie heute Vormittag organisatorisch auf die Beine gestellt?
Also um 8 Uhr haben wir immer einen Impuls für den Tag. Und da habe ich eingeleitet und abgekündigt, was die nächste Woche so vor uns liegt und was wir in der letzten Woche gemacht haben. Und dann danach war eine Konferenz von Prison Fellowship International. Wir sind Mitglied bei Prison Fellowship International und haben so Partner in 120 Ländern.
Ja.
Und mit den europäischen Partnerorganisationen haben wir uns über Zoom getroffen und uns da ausgetauscht.
Ganz kurz, was ist das für eine Organisation, die ja international arbeitet?
Es sind unabhängige Mitgliedsorganisationen in den Ländern, die jeweils in den Gefängnissen arbeiten, hauptsächlich mit Ehrenamtlichen, die im Gefängnis Angebote machen, auch Opfer-Empathietraining oder Opfer und Täter im Gespräch, wo unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen, um über die Folgen der Straftaten zu sprechen. Und je nach Land ist auch rechtliche Unterstützung, medizinischer Beistand,
okay.
Hilfe mit Lebensmitteln, das ist sehr unterschiedlich von Land zu Land, wo auch die Bedürfnisse sind.
Und das ist auch das Modell, nach dem das Seehaus letztlich funktioniert. Sie gehen in die Knäste, Sie gucken in den Knästen und dann können sich jugendliche Straftäter, die inhaftiert sind, quasi um einen Platz bei Ihnen bewerben. Ist es so?
Also es müssen ja auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu passen. Es darf nur eine bestimmte Höhe von Haftstrafe sein überhaupt, beziehungsweise Länge von Haftstrafe, bevor die, dass die überhaupt zu uns kommen dürfen. Wenn das dann alles passt, dann überprüfen wir auch nochmal die Motivation. Es geht nicht nur darum, dass wir die weicheren Matratzen haben und das bessere Essen. Und wenn das dann alles passt, so die Rahmenbedingungen, dann stellen wir eben den Antrag, dass sie zu uns kommen dürfen. Und letzten Endes muss dann die Anstaltsleitung von der Jugendstrafanstalt muss dann eben ihr Okay geben. Und dann dürfen sie zu uns kommen.
Tobias Merkle, 50 Jahre alt inzwischen. Ich glaube, Ende letzten Jahres hatten Sie diesen 50. Geburtstag, korrekt?
Genau, ja.
Kommt aus einer schwäbischen Unternehmerfamilie, ein bekannter Name, Merkle, ein großer Konzern. Ich glaube, irgendwann lag der Umsatz mal bei 35 Milliarden Euro. Ich weiß gar nicht, sind Sie ein Zahlenmensch?
Ein Zahlenmensch bin ich nicht. Es ist ein großes Unternehmen. Ich bin sehr dankbar, dass ich aus dem Umfeld komme oder so aufgewachsen bin. Ich bin sehr dankbar, was meine Eltern mir mitgegeben haben und eben das Unternehmertum von Anfang an erlebt habe. Am Mittagsessentisch ging es immer ums Thema Verantwortung, Verantwortung fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Gesellschaft. Und das hat mich unheimlich geprägt. Und das hat mich auch vorbereitet Unternehmer zu werden, zwar nicht im gleichen Bereich, sondern jetzt als Sozialunternehmer. Mhm. Und so bin ich da sehr dankbar.
Also Ihr Weg ist dann ein ganz anderer geworden. Sie waren in Amerika, Sie haben gesehen, wie Strafvollzug in Amerika funktioniert, wie schlecht der auch funktioniert, haben Sozialpädagogik studiert, sind eben in diese Richtung gegangen. Und die Familie und die Eltern waren wie enttäuscht? Fragezeichen.
Gut, es war an sich schon vorgesehen, dass wir alle im Unternehmen einsteigen. Von dem her war vor allem mein Vater natürlich schon enttäuscht, wie ich dann Sozialpädagogik studiert habe. Aber dann hat er noch gehofft, dass ich die Personalabteilung übernehme. Und dann hat er aber später natürlich schon gemerkt, dass ich einen anderen Weg einschlage. Und hat es dann aber auch voll unterstützt und hat es dann auch gut gefunden, weil er gesehen hat, eben, ich lebe Unternehmertum, aber in ganz anderen Art und Weise.
Also für diese ganzen Projekte, die ja auch Geld gekostet haben, hat er dann auch Geld gegeben? Das heißt, er hat sozusagen auch die Anschubfinanzierung gemacht?
Er hat eine Bürgschaft gegeben und damit war es dann möglich, dass die Baden-Württemberg-Stiftung damals eine Anschubfinanzierung gemacht hat. Da sind wir sehr dankbar. Somit war das möglich. 2003 konnte man beginnen durch den damaligen Justizminister Goll, der das ins Leben gerufen hat.
2009 hat Ihr Vater dann Freitod begangen, also davor die Finanzkrise. Der Konzern kam in so eine finanzielle Schieflage. Ihr Vater hatte, glaube ich, einen Herzinfarkt, Depression und dann dieser Schock.
Es war ein Riesenschock. Wir konnten uns das alle nicht vorstellen, dass er sich selber umbringen würde. Und dass es ihm schlecht war, war klar. Aber dass er diesen Schritt geht, war unvorstellbar. Von dem her war es ein Riesenschock und war eine sehr schwierige Situation für uns alle. Persönlich denke ich, es war sicher nicht der von Gott gewollte Weg, wie er umkommt, aber Gott ist ein vergebender Gott und so bin ich mir sicher, dass er jetzt bei Gott ist und dass er es dort besser hat, wie er es hier selbst zu besten Zeiten hatte. Und von dem her konnte ich dann auch gut damit umgehen.
Die Firma heute, gibt es noch nach wie vor in Familienbesitz?
Gut, Ratiofarm muss man ja in der Krise verkaufen, aber sonst die anderen Firmen sind noch im Familienbesitz.
Wer leitet die Firma?
Mein Bruder Ludwig. Er wurde damals ins kalte Wasser geschmissen, musste das übernehmen und alles ordnen und hat es wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig viel geleistet und ist toll, was jetzt auch wieder draus geworden ist.
Sie haben aber nichts mehr mitzutun.
Ich bin bei Heidelberg Zement im Aufsichtsrat und bin im Familienberat und da bei wichtigen Entscheidungen dabei, aber sonst operativ bin ich nicht in den Firmen.
Felix Bader, der Mann, der diese Knast-Wohngemeinschaft in Leonberg insofern leitet, Herr Bader, Sie und Ihre Frau sind die Eltern?
Genau. Kann man so sagen. Hauseltern ist der korrekte Ausdruck.
Die Hauseltern. Seit wann sind Sie Hauseltern?
Wir sind seit 2016 auf einer der WGs. Also man muss ja auch dazu sagen, wir sind nur ein Hauselternpaar von drei insgesamt, die es im Seehaus in Leonberg gibt.
Sie sind selbst auch einen Weg gegangen, den man, wenn man von außen drauf guckt, auch nicht unbedingt als geradlinig bezeichnen kann. Wie lange waren Sie drogenabhängig?
Ja, insgesamt so 13 Jahre knapp. Viel vergeudete Zeit.
Welche Drogen?
Also ganz kurz am Anfang, so als Einstiegsdroge, sage ich jetzt mal, war dann schon mit Cannabis und Haschisch. Das ging dann aber ganz schnell. Eigentlich hat sich das dann gewandelt und bin dann beim Heroin gelandet. Man muss dazu sagen, das Ganze nicht so dramatisch sich vorzustellen, dass ich jetzt in irgendeiner Bahnhofstoilette rumgelegen bin und die Spritze im Arm hatte oder sowas. Weil ich konnte mir Gott sei Dank nicht selber spritzen, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, eben das Heroin zu konsumieren. Ich will mal behaupten, dass das im Nachhinein schon dazu beigetragen hat, dass ich nicht noch mehr abgestürzt bin.
Weil es die dann doch etwas weichere Variante war?
Naja, weicher nicht, aber wenn man dann so anfängt, halt eben noch seinen Körper zu verunstalten, indem man versucht, sich die Nadel da irgendwo reinzujagen und man aber eigentlich nicht wirklich die Kenntnisse hat. Also da habe ich viele Sachen gesehen, wo bei anderen Jungs dann irgendwie schiefgelaufen sind und da bin ich froh, dass mir das erspart geblieben ist.
Warum haben Sie das 13 Jahre gemacht?
Also ich glaube, letzten Endes ging es so lang, weil ich auch aus einem relativ gutbürgerlichen Elternhaus gekommen bin, Eltern beide Gymnasiallehrer und vielleicht hätten sie mich ein bisschen früher einfach fallen lassen sollen, damit ich richtig auf die Schnauze flieg. Deswegen ging es wahrscheinlich so lang, weil die halt im Endeffekt viel von dem kompensiert haben, wenn irgendwas in Schieflage geraten ist.
Wie groß war denn im Rückblick die Verzweiflung und das Elend der Eltern mitzuerleben, dass ihr Sohn einen solchen Weg geht?
Wenn man so in diesem Ding drin ist, dann hat man eigentlich weniger den Blick für andere als mehr für sich selbst, muss man so sagen, ist halt leider so. Aber in so stillen Momenten war schon so, also insbesondere mein Vater, der inzwischen auch schon verstorben ist, der hat sich unheimlich für mich eingesetzt in ganz vielen Bereichen und hat auch immer, um die Mutter zu schonen, eigentlich viel für sich behalten und hat immer gesagt, sag's deiner Mutter nicht und so weiter. Und da habe ich schon gedacht, ja, und wo geht er denn mit seinem ganzen Schmerz und mit seinem ganzen Frust und mit dem, was er da erleben muss, hin? Und da habe ich schon öfters mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Und umso größer war dann meine Freude, wo ich dann auch die Kurve gekriegt habe und gedacht habe, da kann ich jetzt meinen Eltern auch was zurückgeben.
Haben Sie sich geschämt, in diesen Jahren abhängig zu sein?
Man lebt dann eigentlich so im Hier und Jetzt und hat nicht wirklich so die Momente, wo man großartige Einsicht dafür kriegt, dass das nicht richtig ist, was man da macht. Sondern man bewegt sich so in diesem kleinen Radius, dem einem die Droge noch gibt, und ist eigentlich so beschäftigt mit entweder Geld aufzutreiben oder die Droge aufzutreiben, dass man gar nicht so großartig zum Nachdenken kommt. Ist das richtig, was
ich hier mache? Gab es denn in dieser Zeit auch sowas wie ein bürgerliches Leben? Schulabschluss, ja. Ausbildung, ja. Arbeit, Geld verdienen?
Genau. Ja? Also das ist aufgrund eben meines Elternhauses, würde ich behaupten, ist das tatsächlich möglich gewesen. Also ich habe parallel dazu eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht. Ich habe immer gearbeitet, habe nie meinen Job verloren, habe eine eigene Wohnung gehabt. Also das hat alles funktioniert. Und ich glaube, das Größte oder das Schlimmste, was eigentlich so für mich die Sucht bedeutet hat, war so diese soziale Isolation. Also am Ende halt wirklich nur noch alleine da zu sitzen und zu wissen, dass die Freunde in Anführungszeichen, die um einen rum sind, keine Freunde sind, sondern einfach nur Zweckgemeinschaften so.
Denken Sie, Herr Bader, das nützt Ihnen in dem Job, den Sie jetzt machen?
Definitiv. Am Anfang, wenn unsere Jungs dann neu zu uns kommen, haben wir auch so eine Zeit, wo wir morgens mit denen ein bisschen unsere christlichen Grundlagen, die uns ja antreiben, auch versuchen zu vermitteln. Tolerant insofern, als dass wir sagen, also wir wollen jetzt keinen Moslem irgendwie bekehren oder sowas. Aber zumindest sagen, was uns antreibt, ne? Und da ist es so, dass man in den ersten 3 Wochen mit den Jugendlichen alleine am Bibellesen ist oder auch im Koran eben vergleichen, so was steht im Koran, was steht in der Bibel, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede. Die erste Sitzung von denen, die nutze ich eigentlich immer, um zu sagen, was treibt mich an, überhaupt diesen Job hier zu machen? Warum habe ich dich aufgenommen hier? Und da erwähne ich dann eben auch immer, dass zu einer Zeit, wo ich wirklich am Tiefpunkt meines Lebens war, dass ich eben Menschen getroffen habe, die mir geholfen haben und die mich unterstützt haben und die an mich geglaubt haben und die mir letzten Endes dazu verholfen haben, der zu sein, der ich heute bin. Das versuche ich den Jungs dann eben zu vermitteln und sage, deswegen bin ich da.
Tobias Merkle, kennen Sie Momente, wie sie Felix Bader geschildert hat aus Ihrem eigenen Leben?
Eine Drogensucht ist mir zum Glück erspart geblieben. Wie ich dann in Amerika war und mit Drogenabhängigen gearbeitet habe, habe ich eben gesehen, dass es alles andere als selbstverständlich ist. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie es ist, wenn man einen Vater gar nicht kennt, wenn die Mutter Alkoholikerin ist oder drogenabhängig. Und so bin ich nochmal viel, viel dankbarer geworden für das, was ich mit meinen Eltern erleben durfte und dass ich eben ja eine Erziehung erleben durfte, dass ich Werte mitbekommen habe, dass ich liebende Eltern hatte.
Felix Bader hat gerade beschrieben, was ihn antreibt. Was treibt Sie an?
Von meinem christlichen Glauben her ist ganz klar, dass wir Verantwortung übernehmen sollen und eben gerade auch Verantwortung für die, denen es nicht so gut geht, für die, die ausgestoßen sind aus der Gesellschaft, für die, die ein schwieriges Leben haben. Das ist die Grundmotivation und gleichzeitig eben zu sehen, man kann auch was bewegen, man kann im Leben von diesen Menschen was verändern und kann dann aus Menschen, die keine Hoffnung hatten, dass sie selber Hoffnung schöpfen und dann nachher die Hoffnung sogar weitergeben können.
Felix Bader, im Alltag mit den Jugendlichen, welche Rolle spielen da Religiosität und Glaube?
Es ist mein Fundament, es ist letzten Endes auch das, wo ich überzeugt davon bin, dass es mir dabei geholfen hat, meine Drogensucht zu überwinden. Ansonsten ist es eben so, dass es gewisse Regeln gibt und das versuche ich den Jungs aber dann immer wieder so zu transportieren. Also wir beten vorm Essen zum Beispiel und es gibt auch gewisse andere Punkte, wo der christliche Glaube mal, wie soll ich sagen, dargestellt wird. Und ich erwarte von niemandem, dass er dann auch demütig sein Haupt beugt, wenn er gar nichts damit zu tun hat. Aber ich sage meinen Jungs immer, oder ich versuche es ihnen so klar zu machen, wenn ich zu dir in die Wohnung komme und du sagst zu mir, zieh deine Schuhe aus, dann ziehe ich meine Schuhe aus. Wenn er sagt, setz dich bitte auf der Toilette hin und mach das nicht im Stehen, mache ich das genauso. Und genauso möchte ich oder erwarte ich eben, dass zumindest während dieser Zeit kein Quatsch gemacht wird. Und es gibt auch den einen oder anderen, der sich schon auch danach ausstreckt oder dafür interessiert, weil es eben nicht von der Hand zu weisen ist, dass der Glaube auch Leben verändern kann.
Herr Bader, die Regeln, die im Seehaus gelten, wir setzen uns hin zum Pinkeln, wir schneiden uns keine Glatzen, ein wichtiger Punkt?
Also das ist ein Punkt, klar, die Glatze, ich würde als erstes mal sagen, sieht halt jetzt nicht so unbedingt freundlich aus und wir sind ein offenes Gelände, das ist ja eins der Merkmale im Vollzug in freien Formen und deswegen kann es auch immer mal wieder sein, dass irgendwelche Menschen dort sich verirren oder übers Gelände laufen und wir wollen nach Möglichkeit die Klischees, die so ein Knasti in Anführungszeichen so erfüllen soll, die wollen wir nicht erfüllen.
Warum wird bei Ihnen ausschließlich Deutsch gesprochen?
Ja, das ist eigentlich schnell beantwortet, damit es keine Gruppierung gibt, damit ich auch weiß, über was die Jungs reden. Genau, das sind eigentlich so die zwei wesentlichen Gründe.
Dann, wir haben Ende der letzten Stunde kurz drüber gesprochen, das Beten bei Tisch vor dem Essen. Mhm. Welche Art von Gebet gibt's da, wenn muslimische und christliche Jugendliche an einem Tisch sitzen?
Diplomatischste Art wäre, Gott anzusprechen und nicht explizit Jesus. Und wir haben im Moment gerade auch noch den Vorteil, dass wir noch relativ kleine Kinder haben. Ich habe eine 6-jährige und eine 2-jährige Tochter, die sehr begeistert sind, wenn unsere Jungs dann mit ihnen zusammen irgendwie ein kleines Tischliedchen trällern. Und da wird dann nicht großartig auch der theologische Hintergrund hinterfragt, sondern man macht es einfach, um meinen Mädels einen Gefallen damit zu tun.
Das heißt, es gibt keine Missionierung bei Tisch?
Nein.
Welche Möglichkeiten der Sanktionierung haben Sie, wenn die Regeln, die Sie aufgestellt haben, nicht eingehalten werden?
Wir versuchen uns daran zu halten, eben an diese sogenannten 4 Stufen der Ermahnung. Es geht von freundlich über etwas Bestimmte, über noch etwas Bestimmter bis hin dazu, dass wir eben dann die Jungs dazu holen. Weil das ist auch Bestandteil von der Seehaus-Konzeption, dass wir eben so eine positive Gruppenkultur leben wollen. Oder auf Englisch PPC, Positive Peer Culture. Und da ist eben das Elementare daran, dass wir eigentlich als Mitarbeiter ein bisschen aus dem Fokus raustreten wollen und sagen, wenn wir nicht weiterkommen, dann holen wir die anderen Jungs dazu und wollen, dass die den Querulanten in dem Fall dann dazu bewegen können, sein negatives Verhalten in dem Moment aufzugeben.
Was machen Sie, wenn irgendwann Alkohol, Drogen und Gewalt ein Problem in der WG werden?
Also auch im Seehaus gibt es gewisse Punkte, die nicht überschritten werden dürfen. Und da gehört zum Beispiel der Drogenkonsum und Gewaltanwendung dazu. Und was war noch die Frage? Alkohol. Muss man von Fall zu Fall entscheiden, wenn es mal passiert. Gott sei Dank passiert es nicht so oft. Aber bei Gewaltanwendung und bei Drogenkonsum gibt's eigentlich keinen Verhandlungsspielraum mehr, sondern das bedeutet, und es wird auch so klar kommuniziert, das bedeutet, es geht zurück in die JVA.
Wie leicht oder wie schwer tun die sich, solche Regeln zu akzeptieren, wenn sie mit Gewalt groß geworden sind und gelernt haben, dass man mit Gewalt zum Ziel kommt?
Mhm. Ja, das ist eigentlich auch der positive Effekt von dieser Gruppe, von dieser Peer Group, ne, die ja so beeinflusst und wie es draußen eben die Gewalt war, die die Jungs beeinflusst hat, weil es jeder gemacht hat. So kommen sie hier in ein Umfeld, wo sie plötzlich merken, oh, die reden normal miteinander. Die benutzen keine Schimpfworte, das ist übrigens auch noch eine Regel, also keine Kraftausdrücke zu benutzen, keine Schimpfworte zu benutzen. Das dauert dann so in der Regel so 1 bis 2 Wochen, vielleicht auch beim Beratungsresistenten mal 3 Wochen oder sowas, aber dann passen die sich dem an. Und sie wissen, und es wird von Anfang an kommuniziert, also Gewalt ist absolut ein No-Go. Ich muss wissen, dass wenn ich in meiner Privatwohnung bin und meine Frau und meine Töchter zum Beispiel nur drüben auf der WG sind, dass da nicht der Krieg ausbricht. Also was ist, wenn meine Tochter dann irgendwie, wenn die Fetzen fliegen und meine Tochter kriegt was ab, also... Und das wissen die Jungs und so intelligent sind sie auch zu wissen, dass da über Familie geht nichts. Das ist bei denen genauso.
Und in dieser Richtung ist auch noch nie was passiert?
Nein.
Tobias Merkle, was Felix Bader gerade am Beispiel seiner Knast-WG in Leonberg geschildert hat, hat, glaube ich, ein amerikanisches Vorbild. Kann das sein?
Ein brasilianisches,
okay. Ja. Das Sie vor Ort kennengelernt haben?
Genau, nach dem Studium habe ich das besucht. Und es war früher ein ganz normales Gefängnis, das irgendwann geschlossen wurde wegen Gewalt, die dort vorgeherrscht hat. Und wenn in Brasilien mal ein Gefängnis wegen Gewalt geschlossen wird, dann heißt das natürlich auch was. Und dann hat eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die schon in dem Gefängnis gearbeitet haben, gefragt, ob sie das Gefängnis übernehmen dürfen, nach ihren Grundsätzen führen dürfen. Sie haben dann die Genehmigung bekommen vom Justizministerium und haben dann mit den Insassen gemeinsam ein super System entwickelt, wo eben die Insassen sehr viel Verantwortung übernehmen.
Und das hat funktioniert?
Das hat funktioniert. Ich bin da hingekommen und es wurde aufgemacht vom freundlichen jungen Mann, der hat uns herumgeführt und nachher sagt jemand, ja, der hat eine Haftstrafe von 132 Jahren und der hat einen Schlüssel von der Außenpforte. Es gibt einen Insassenrat und die bestimmen, wer den Schlüssel hat von der Außenpforte, von den Zellen, wer im geschlossenen, halb offenen und ganz offenen Bereich ist und funktioniert besser als alles andere, was ich je gesehen habe. Und inzwischen gibt es in Brasilien 50 Gefängnisse, die ganz von Prison Fellowship, von unserer Partnerorganisation geführt werden und eben in Eigenverwaltung von den Insassen.
Also mit diesen Eindrücken sind Sie dann auch nach Deutschland gekommen, haben versucht, dieses Modell auch für Deutschland auf die Schiene zu bringen. Goll, den damaligen Justizminister, haben Sie gerade genannt, vorhin genannt. Wie schwer war es dann in Deutschland, so ein Modell alternativ zum Jugendstrafvollzug aufzubauen?
Zum Glück nicht schwer, weil eben im Justizministerium der gleiche Gedanke schon da war. Dann ein Jahr später gab es die Ausschreibung für das Projekt Chance und nochmal ein Jahr später konnte dann sowohl das COD mit dem Projekt Chance in Kreglingen als auch wir mit dem SEUS Leonberg beginnen.
Wir haben ansatzweise vorhin darüber gesprochen, wie Sie dann letztlich zu diesen Jugendlichen kommen für das Projekt. Also Sie gehen dann in die Knäste rein, beziehungsweise es gibt, glaube ich, in Baden-Württemberg nur noch einen Jugendknast, Adelsheim.
Genau, die JV Adelsheim. Ja. Von dort bewerben sich die Jungs dann bei uns. Theoretisch können wir auch aus anderen Anstalten junge Männer aufnehmen, die unter 24 sind.
Keine Mörder, keine Totschläger, keine Vergewaltiger?
Als Sexualdelikte haben wir deswegen ausgeschlossen, weil es im Vollzug auch eine spezielle Abteilung gibt. Und zum anderen ist es für die Bevölkerung war es so schon schwierig. Strafvollzug in freien Formen, wer will schon Nachbar sein von Straffälligen? Und stellt man sich ja alles Mögliche vor. Und mit Sexualstraftätern wäre das noch schwieriger gewesen. Und zum Dritten haben wir ja das Familienkonzept. Und da ist es natürlich auch schwierig, mit so Sexualstraftätern zu arbeiten. Aber sonst arbeiten wir an sich querbeet mit allen. Und zum Glück eben ist auch nie was passiert, sodass die Ängste der Nachbarn sich dann auch sehr schnell verflogen haben, weil sie gesehen haben, da ist klare Struktur drin und da ist nie was passiert.
Aber die Ängste der Nachbarn, die gab es?
Die gab es auf jeden Fall. Die gibt es, egal wo man so eine Einrichtung aufbaut, wird es die geben. Aber zum Glück eben beweist sich dann, dass es ganz anders läuft und dass die Befürchtungen, die verständlich sind, aber nicht begründet sind.
Felix Bader, Sie haben sich das mal sehr genau in Adelsheim angeguckt, wie das funktioniert. Wie gut oder wie schlecht funktioniert es?
Ich glaube mit Sicherheit, dass die Kollegen und Kolleginnen in Adelsheim eine super Arbeit machen, aber es sind halt ganz andere Voraussetzungen als bei uns. Der wesentliche Unterschied ist, wir können uns die Jungs aussuchen. Während das in Adelsheim überhaupt nicht möglich ist. Die müssen nehmen, was kommt. Wir haben bei Vollbesetzung höchstens 21 Jugendliche, während in Adelsheim, glaube ich, irgendwas um die 400 Plätze sind. Und das sind ja schon ganz andere Voraussetzungen. Und unter diesen Rahmenbedingungen machen die eine super Arbeit.
Die reingekommen sind nach Adelsheim, sind reingekommen wegen Drogen und wegen Gewalt im Regelfall. Gibt es Drogen und Gewalt dann auch noch im Knast oder ist es dann auf wundersame Art und Weise nicht mehr da?
Ich glaube, dass es das schon noch gibt, ja. Also es ist auch für uns schwierig, immer da den Überblick zu behalten und es gibt immer mal wieder einen von den Jungs, der probiert, das ein oder andere reinzubekommen. Und wie viel mehr ist das dann ein Problem halt, denke ich, auch in den JVA immer wieder. Ich habe mit einer Kollegin seit einiger Zeit die Möglichkeit, jetzt im Moment gerade nicht mehr wegen Corona, aber sonst schon in einem der Gebäude eben auch sogenannte soziale Trainingskurse zu veranstalten. Für die Jungs, dass sie dann eben auch irgendwie eine gewisse Grundlage haben oder so ein paar Soft Skills eben lernen können. Das ist toll. Also
welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Kommt das bei denen an und hält das vor allem auch vor?
Meine Kollegin, die hat tatsächlich eine 100%-Stelle und ist auch dauerhaft dort, hat ihr Büro dort in der JVA in Adelsheim und hat deswegen auch die Möglichkeit, weil es eben auch nur die Jungs aus diesem einen Gebäude sind, dort eben auch Beziehungen zu pflegen. Und ich glaube, das ist eine von den Grundlagen, dass man eben mit den Jungs auch nicht nur ihnen einfach die Fakten so an den Kopf knallt, sondern dass man auch Beziehungen mit denen pflegen kann, soweit es halt möglich ist in dem Rahmen. Ne? Ja. Und dann bleiben aber die Dinge schon hängen.
Stichwort Resozialisierung. Kommt man als Jugendlicher aus einem Jugendgefängnis als besserer Mensch raus?
Ich würde auch sagen, dass es eine Typenfrage ist. Also wir haben Jungs, die wirklich zu uns kommen und sagen so, ey, das ist jetzt, es reicht jetzt. Ich habe 3 Jahre meines Lebens vergeudet und ich gucke jetzt, dass ich das irgendwie hinkriege, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig ist oder so. Aber es gibt natürlich auch welche, die beratungsresistent sind und halt dann auch gleich wieder sich, wenn sie draußen sind, auch wieder in diese Kreise begeben und gar nicht bereit sind. Und das ist im Übrigen auch eines meiner Punkte, die ich immer wieder zu den Jungs sage, wenn ich ihnen meine Geschichte erzähle am Anfang da bei der Lesezeit, sage ich immer, also wir brauchen überhaupt nicht drüber reden, dass das, was ihr gemacht habt, nicht richtig war und richtig mies war. Aber im Gegensatz zu mir, bei mir hat es bis 30 gedauert, bis ich dann irgendwie die Kurve gekriegt habe. So, wenn ihr euch jetzt zusammenrafft, ne, und euer Leben auf die Reihe kriegt, dann könnt ihr immer noch ein super Leben führen.
Gewalt verursacht von jugendlichen Straftätern ist insofern, vermute ich mal, ein nicht ganz unproblematisches Thema, als es immer auch Leute gibt oder geben wird, die sagen, warum kümmern wir uns so um Intensivtäter mit einem kilometerlangen Vorstrafenregister? Die sollte man wegsperren und gut ist. Was würden Sie da antworten, Herr Merkle?
Gut, irgendwann kommen Sie wieder raus. Und wenn man nichts tut und sie sich selber überlässt oder auch der Insassensubkultur überlässt, dann wird aus dem 1 Kilometer langen, 2 Kilometer langes oder noch längeres Vorstrafenregister. Und wir müssen ja alles tun, um zu vermeiden, dass mehr Menschen zu Opfern von Straftaten werden. Und wir müssen alles tun, um diesen Menschen eine Chance zu geben, dass sie ihr Leben verändern können. Und es wird nicht bei allen funktionieren, aber bei allen, wo es funktioniert, ist ein wahnsinniger Gewinn für sie, für ihre Familie, für ihr Umfeld, für die Personen, die dann keine Opfer mehr werden und für die gesamte Gesellschaft.
Sie versuchen ja auch sowas wie einen Opfer-Täter-Ausgleich hinzukriegen. Das heißt auch erstmal Opfer und Täter an einen Tisch zu kriegen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir machen zunächst ein Opfer-Empathie-Training, weil viele von unseren Jungs können sich ja überhaupt nicht vorstellen, wie ein Opfer unter Umständen ein Leben lang darunter leidet, dass bei ihm eingebrochen worden ist oder dass es andere Straftaten erlebt hat. Und dann im zweiten Schritt Opfer und Täter im Gespräch, wo unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen. Und da hören sie oft zum ersten Mal direkt vom Opfer, was passiert ist und dass es 10 Jahre später immer noch nicht gut schlafen kann. Aha. Und das macht was mit einem. Da kann Empathie entstehen, Opferempathie entstehen und das ändert dann auch was im Denken. Und das ist unheimlich wichtig, dass sie eben sich reinversetzen können in die Opfer.
Felix Bader, was Merkle gerade geschildert hat, ist das auch die Essenz Ihrer Arbeit, dass man immer dann am erfolgreichsten ist, wenn man auch Jugendliche auf einer emotionalen, auf einer empathischen Ebene erreicht?
Ja, das ist mit Sicherheit eines auch der größten Erfolge, wenn man wirklich merkt, dass einer von den Jungs tatsächlich sich Gedanken macht und ins Nachdenken kommt. Aber leider hat auch die Berufserfahrung jetzt schon oft gezeigt, dass das dann auch so ein bisschen Augenwischerei ist. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht wirklich auch welche gibt, die sich ja auch damit auseinandersetzen. Und wir wissen ja auch nicht, was hinter der Fassade, ne, was da passiert. Deswegen will ich das gar nicht kleinreden. Aber das ist mit Sicherheit einer der Punkte, wo ich sage, wenn ich wirklich merke, dass einer berührt ist und sich Gedanken macht, dann haben wir eine gute Arbeit geleistet.
Wie groß ist die Rückfallquote? Also wie viel Prozent der Jungs, die bei Ihnen in den WGs im Laufe der Jahre waren, sind rückfällig geworden, Tobias Merkle?
Ca. 25% werden wieder so rückfällig, dass sie wieder inhaftiert werden. Sind immer noch 25% zu viel, aber klar, es ist unrealistisch, dass das bei allen funktioniert. Aber immerhin schaffen es 75%, dass sie nicht wieder inhaftiert werden. Und jeder Einzelne, wo keine Straftaten mehr macht oder auch weniger Straftaten macht, ist ein Gewinn für die Gesellschaft.
Ihr nächstes Projekt, Herr Merkle?
Gut, mit der Hoffnungsträgerstiftung, die habe ich vor 8 Jahren gegründet, haben wir ja auch integratives Wohnen, wo Flüchtlinge und Deutsche zusammenwohnen. Wenn man Gemeinschaft hat, wenn man zusammenlebt, dann kann sehr schnell Integration funktionieren. Da haben wir inzwischen 17 Häuser gebaut und sind weitere im Bau. Und jetzt ein neues Projekt haben Sie angesprochen, Sinngeber GmbH, wo wir ein Angebot schaffen, auch für Unternehmer, für andere, die Gutes tun wollen, aber selber nicht die Zeit haben, das umzusetzen oder nicht wissen, kommt mein Geld wirklich an, dass wir da ein Angebot schaffen.
Herr Bader, Ihr Plan für die Zukunft?
Möglichst schnell wieder nach Adelsheim gehen zu können und dass die Corona-Beschränkungen wieder ein bisschen gelockert werden und ich dann wieder mit meiner Kollegin dort durchstarten kann mit den sozialen Trainingskursen.
Vielen Dank, dass Sie beide heute bei uns waren.
Vielen Dank.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.